das ist ja so ein bisschen das Gegenteil von Steuerung, ne? Also
Ja.
Partizipation, Teile mitentscheiden zu lassen von anderen, ohne das große ganze Ziel aus den Augen zu verlieren, aber dann eben auch nicht an die eigene Vorstellung so verhaftet zu sein, sondern denen der anderen Menschen Raum zu geben und zuzutrauen oder darin zu vertrauen, dass es trotzdem gut wird, ne? Und dass nicht nur das eigene, was man sich zusammenreimt, gelingt.
Hallo und herzlich willkommen zur 85. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge spreche ich mit Anne Krauleidis, einer Berufsschullehrerin aus Lübeck. In ihrem Unterricht legt sie großen Wert auf eine Orientierung an den Bedürfnissen der Menschen, die sie unterrichtet. Wir sprechen auch darüber, wodurch sich eine partizipative Haltung für Anne auszeichnet und inwiefern sich diese immer wieder verändern und weiterentwickeln kann. Es geht dieses Mal also nicht um die Vermittlung von Musik oder Musikpädagogik, sondern um andere spannende Themen und Begriffe wie die Bedürfnisorientierung, Partizipation und das sogenannte Lehrerkoma.
Sehr, dass wir heute fürs Podcastgespräch in meinem Wohnzimmer sitzen. Und wir kennen uns jetzt seit über einem Jahr. Wir haben uns in einer Theatergruppe kennengelernt und haben zusammen ein Stück gespielt. Das hieß Who is Who? Wer bist du eigentlich? Und du warst da Hupe aus Berlin, ein Busunternehmer. Ich war Johnny, ein Spielsüchtiger. Und da haben wir uns schon ziemlich gut kennengelernt. Und ich habe gemerkt, so im Probenprozess und wenn wir auch zwischen dem Üben immer mal geredet haben, dass du ziemlich viel auch nachdenkst über Partizipation, also ein Thema, das mich auch immer sehr interessiert und auch hier im Podcast schon oft Thema war. Und jetzt ist die erste Frage an dich, wer bist du eigentlich?
Und was machst du eigentlich? Ja, Daniela, vielen Dank für diese Einladung. Und ich habe mich sehr gefreut auf die Verabredung mit dir heute.
Du bist ja Lehrerin, kannst du mal sagen, wo genau und was deine Zielgruppe ist.
Ja.
Und da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie du da Partizipation oder Mitbestimmung ermöglichst. Wie weit gehst du da? Worauf achtest du?
Also das ist eine Frage, die habe ich tatsächlich an meine Schüler weitergegeben, heute mal an meine Lernenden und habe gesagt, ich habe heute Nachmittag einen Podcast mit.
Cool.
Und da werde ich zu dieser Frage Stellung nehmen. Und wo ist Ihnen in der Ausbildung mit mir, wo haben Sie Partizipation erlebt? Und ich habe auch Antworten bekommen, das erzähle ich auch gleich. Aber vielleicht für die Zuhörenden sage ich einmal, dass ich Berufsschullehrerin bin an der Dorothea-Schlützer-Schule in Lübeck und dort bilde ich ErzieherInnen aus, unter anderem. Und ich bin in zwei Bereichen ausgebildet. Einmal in Sozialpädagogik, das unterrichte ich, unterschiedliche Lernfelder. Also das sind verschiedene Fachrichtungen innerhalb der Sozialpädagogik oder Fächer. Es gibt dieses Fächersystem nicht mehr, das heißt eben Lernfelder. Und in einem zweiten Bereich bin ich in der Abteilung der Sonderpädagogik und da sind alle Jugendlichen verortet, die ja es im Leben nicht so glatt vorangebracht haben mit einer Schulbiografie, sondern die oft ohne ersten allgemeinen Schulabschluss zu uns kommen und dann das dort ein zweites Mal versuchen oder aber die auf Förderschulen waren und jetzt vielleicht mal probieren wollen, doch den ersten Schulabschluss zu schaffen und habe da eine ganz breit gefächerte Schülerklientel mit unterschiedlichen Förderbedarfen und zum einen praktiziere ich oder bin ich da tatsächlich Sozialpädagogin und habe einen Schwerpunkt wirklich im pädagogischen Arbeiten und im anderen Bereich geht es vorwiegend darum, an der Fachschule auf DQR6-Norm wirklich fachtheoretisches Wissen zu vermitteln. Das macht so ein unfassbar breites Spektrum auf. Also auf der einen Seite die Leute mit studierendem Niveau und auf der anderen Seite die Menschen, die noch nicht mal einen ersten allgemeinen Schulabschluss haben.
Und vom Alter her?
Zwischen 16 und 50, kannst du sagen. Also meine älteste Schülerin war 52, also so alt wie ich jetzt bin, war sie damals. Genau. Also und deswegen ist Partizipation so eine Sache, da kann ich gar nicht sagen, das ist so ein Tool, dessen bediene ich mich jetzt, sondern ich glaube, bei mir kommt die Partizipation aus einem Einlassen auf die Schüler, auf die Schülerschaft. Und die ist am Tag unterschiedlich. Also mal habe ich an einem Tag die Fachschule und an einem anderen Tag habe ich die andere Schülerschaft. Und das verlangt von mir eigentlich jeden Tag ein Switch im Einstellen auf die Leute. Und ich glaube, wie ich Partizipation praktiziere, das ist wirklich ganz simpel, dass ich wirklich die Ausgangssituation analysiere, wenn ich in eine Klasse komme. Dann schaue ich, wie ist die Stimmung, die mir da entgegenkommt und mache das zum Thema und nehme das als Einstieg, als Smalltalk, als Warm-up und ich nehme mir dann auch wirklich die Zeit und habe dann wirklich auch eine Sequenz, wo wir alle ankommen in den Unterricht. Und das ist eigentlich etwas, was weniger mit Partizipation zu tun hat. Das ist, glaube ich, eher so eine Sache, die kommt aus meinem konstruktivistischen Hintergrund, also einer konstruktivistischen Didaktik, dass ich mir erstmal irgendwie eine Arbeitsbasis schaffe, irgend so eine Art Agreement. Seid ihr jetzt alle bereit? Können wir jetzt starten? Wollen wir jetzt was machen zusammen?
Ja.
Und ich habe was vorbereitet, das wäre mein Angebot für heute. Und dann aber auch gleichzeitig schon herausgefunden zu haben, was sind die Bedürfnisse.
Und gib mal ein Beispiel, ein konkretes, was du am Anfang sagst, wenn du irgendwas wahrnimmst in der Gruppe.
Also das ist schwierig, aber ich habe eine Situation ganz gut in Erinnerung, die finde ich immer ganz herzerwärmend. Es gibt eine Phase in der Ausbildung, vorrangig ist es in der Mittelstufe, in der dreijährigen Ausbildung, wo die Lernenden sehr viel in kooperativen Lernformen arbeiten. Also sich größere Zusammenhänge erarbeiten müssen in Gruppen, unterschiedliche Gruppen Aufgaben erledigen, sich aufteilen müssen, um dann eben zu einem Ergebnis zu kommen und das dann am Ende zu präsentieren, auch mit unterschiedlichen Präsentationsanteilen. Und in der Mittelstufe ist die Themendichte sehr hoch. Und wenn ich dann manchmal in die Klasse kam, oder ich erinnere mich jetzt an einmal, als ich in die Klasse komme und irgendwie alle so mit den Köpfen auf den Tisch und draußen scheint die Sonne und es ist hell und ich bin echt wieder gut motiviert und denke, ne, zack, und jetzt habe ich mich vorbereitet und das will ich heute machen und ich stehe da energiegeladen, wie ich so oft bin, und dann gucke ich so in Gesichter, die total matsch sind und die dann irgendwie sagen, oh, können wir heute bitte einen Lehrervortrag haben? Und die hören von mir dann auch so diese Begriffe. Ne? Ich sagte manchmal, oh, ein Lehrervortrag, das ist jetzt irgendwie nicht state of the art, das wollen wir hier nicht. Also ne, es geht so eher dann auch darum, dass sie selber selbst denkend und sowas. Und das hatte ich denen irgendwann mal erzählt in einem Zusammenhang, wo ich auch transparent mache, was für eine Didaktik ich zum Beispiel habe. In der Erwachsenenbildung kann man das ja gut machen und es werden ja ErzieherInnen und die haben natürlich auch eine didaktisch-methodische Planung, die sie verfolgen. Und da erzähle ich dann eben auch manchmal aus der Lehrpädagogik, was es so für einen didaktischen Ansatz gibt oder welchen ich da dann eben mag. Naja, und dann betteten sie eben um einen Lehrervortrag. Sie wollen heute also nicht selber denken, sie wollen sich berieseln lassen. Ja, bitte. Und so. Und natürlich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich kann nicht lange am Stück viel erzählen. Natürlich kann ich das. Ich bin
Macht Lehrerin dir auch Spaß.
Und ich kann tatsächlich auch lange Zeit sprechen, ohne unterbrochen zu werden. Und dann genieße ich das schon, auch mal einfach meine PS aufzufahren und dann ein bisschen zu beschleunigen und mal zu gucken, ne, wer kommt noch mit. Und oft ist es ganz toll, wenn die sich das selber einfordern und sagen, heute wollen wir das mal hören und so. Dann haben wir auch echt schon tolle Stunden gehabt, die so waren und die vielleicht eher darauf aus waren, ach ja, heute möchte ich mich mal rieseln lassen, soll sie sich doch vorne hinstellen und was erzählen.
Ja, also du hast dir das gegeben, was sie wollten.
Ja, das mache ich
schon. Du hast ihr Bedürfnis befriedigt.
Ja, das mache ich auch manchmal, genau. Manchmal ist es genau richtig, das zu tun. Und Und manchmal eben auch nicht. Und dazu ist man dann ja auch Leitkuh von so einer Ausbildung. Da hat man dann irgendwie das große Ziel im Blick. Da weiß man, was man tatsächlich noch alles auf der Agenda hat, was es eben noch gilt abzuarbeiten. Aber wenn es dann so wäre, dass sie vielleicht kraftlos gewesen wären oder mir signalisiert hätten, wir können heute nicht gut dieses oder jenes tun, wäre eine Frage von mir, was würde Ihnen denn helfen? Was brauchen Sie denn, um heute minimal effektiv arbeiten zu können? Und dann würden wir das aushandeln. Und dann würde es auch zu so einem Kontrakt kommen. Und sagen, okay, so machen wir es dann. Und
gibt es da typische Antworten auf die Frage, was braucht es heute, um ins Arbeiten zu kommen? Also die öfter gegeben werden einfach?
Ja, natürlich so Frotzeleien wie Kaffee. Ja. Manchmal auch frische Luft. Also es ist manchmal schon so, dass ich Lerngruppen habe, die dann ganz kaputt sind. Und dann sage ich so, und dann gehen wir jetzt einmal an die frische Luft und spielen ein Bewegungsspiel. Das sind ja auch Erziehende, Erzieherinnen.
Ja, und dann haben sie gleich was für ihr eigenes Repertoire.
Haben sie meistens sowieso, weil sie das schon erarbeiten müssen, aber das dann einfach mal hervorzuholen und wieder rauszuholen, das mögen sie manchmal gar nicht. Aber was ich ganz gerne mache neuerdings, das ist so, ich weiß nicht, kennst du das, so eine bewegte Pause?
Vom Namen auf jeden Fall.
Da mache ich einfach Musik an und dann muss jeder irgendeinen Move sich überlegen und dann geht das reihum und dann.
Ach, auch mit Nachmachen?
Ja, also einer denkt sich einen Move aus und dann macht die Klasse den Move nach und der Move ist erst zu Ende, wenn der nächste übernimmt. Und natürlich ist die Idee, dass man nicht 5 Minuten in einem Move verharrt, sondern dass es relativ zügig einmal reihum geht. Und dann
ist auch ein partizipatives Spiel wieder.
Ja.
Wenn man sich anschauen muss und und einfach mitmachen muss dann in dem Moment.
Ja.
Und das trainiert ja Fähigkeiten, die wir dann brauchen. Du hast noch nicht die Frage beantwortet, was deine SchülerInnen gesagt haben, als du sie heute gefragt hast.
Ach so. Naja,
das ist jetzt interessant. Was haben die gesagt, wann ihre Lehrerin ihnen Partizipation ermöglicht?
Zum Beispiel bei Gruppeneinteilung steht hier, auch bei Bewertungskriterien, bei Leistungsnachweisen, Klassenaktivitäten, bei der Unterrichtsgestaltung und dann steht dahinter sogar das Wort bedürfnisorientiert. Ach, guck mal, siehst du, habe ich jetzt gar nicht vorher drauf geguckt.
Ach so, das hat auch jemand dann auch mitgeschrieben
ja,
für dich.
Ja, ja.
Und da steht auch Transparenz wieder.
Ja, das sind deine Fragen. Also du hattest mir die ja einmal vorab gegeben. Und dann habe ich gedacht, was denken sie eigentlich? Wo findet Partizipation in meinem Unterricht statt? Und da kamen dann diese Rückantworten. Genau, und natürlich könnte man jetzt sagen, so bei Bewertungskriterien und Leistungsnachweisen und um Himmels Willen, also kann sich jetzt jeder selbst die Note geben?
Natürlich nicht. Ja, erzähl doch mal, wie du das mit denen aushandelst und festhältst.
Das ist, glaube ich, auch etwas, wo ich nicht die einzige Kollegin bin, die so verfährt, aber es gab eben einen Leistungsnachweis, der besprochen worden ist und wir haben uns dann darüber ausgetauscht, was sinnvolle Bewertungskriterien ihrer Meinung nach sind. Nun ist diese Klasse, die es betrifft, gerade auch eine Oberstufe und mit der habe ich eben schon 2 Jahre gearbeitet und ich glaube, je weiter vorangeschritten man auch im Prozess ist, je besser man sich gegenseitig kennt, umso größer kann man auch den Rahmen stecken, dass man eben einfach auch sagt, so welche Kriterien halten sie denn für sinnvoll? Und die haben ja dann eben im Zuge ihrer eigenen Professionalisierung auch schon eigene Ideen, was sie auch wichtig finden. Und das haben sie dann gesagt und dann haben wir so 11 Bewertungskriterien festgelegt.
Kamen noch welche von dir dazu, die noch nicht genannt waren?
Naja, ich manipuliere das manchmal schon. Ne?
Ja, das ist auch so eine Kunst des Lehrens. Ja, total.
Um ehrlich zu sein. Ne?
Ja.
Also ich glaube.
Im Gespräch dann, im Dialog, oder?
Ja, also es waren natürlich am Anfang mehr. Und dann hatten wir schon auch die Idee, dass es sehr viele sind. Und dann war mein Wunsch, dass wir runtergehen auf 8 oder so. Und dann habe ich probiert, so auf 10 zu kommen. Und dann wurden es halt 11. Also, ne? Aber alleine der Prozess, finde ich, hat sich schon gelohnt, darüber zu sprechen, was sind wichtige Bewertungskriterien.
Und das passt gerade super gut in meine aktuelle Arbeitswoche. Ich habe gestern eine Forschungsarbeit von einem Studenten gelesen, der hat Jugendliche hier in Lübeck befragt zur Bewertung in ihrem Musikunterricht und inwiefern Bewertung sie motiviert. Und dann hat er auch erstmal so extrinsische und intrinsische Motivation unterteilt und hat dann auch herausgefunden, auch in Einzelgesprächen und auch Gruppengesprächen mit den Jugendlichen, dass es sie motiviert, wenn Transparenz hergestellt wird von der Lehrkraft und wenn gemeinsam darüber geredet wird, das ist unser Ziel, darauf arbeiten wir hin und wir können am Ende sagen, das Ergebnis ist sehr gut, wenn das, das und das eingelöst wurde. Und die Jugendlichen, die er interviewt hat, haben das auch so bestätigt und haben gesagt, das motiviert sie. Und ich finde das total nachvollziehbar und plausibel, weil wir alle gehört werden wollen mit dem, wie wir Dinge sehen. Also das ist ja auch eine Form der Wertschätzung. Und wenn wir Energien was geben wollen, ja, dann müssen wir auch wissen, warum. Das hat, glaube ich, auch ein Jugendlicher gesagt. Das hat er auch als Zitat in seine schriftliche Arbeit aufgenommen. Also ich muss wissen, welchen Sinn das hier hat und wofür ich mich hier überhaupt anstrenge. Mhm. Das fand ich echt ganz schön zu lesen, diese Arbeit.
Und das finde ich auch schwierig, manchmal den Wunsch der Menschen, sich bewerten lassen zu wollen von außen. Das ist ja sowieso so ein Schulthema oder auch so ein Leistungsthema. Es kommt jemand von außen und sagt dir, habe ich das gut gemacht oder habe ich das schlecht gemacht und woran gemessen wird es denn? Und ich finde, dass Partizipation sich ein Stück weit, auch je kleiner die Kinder sind, umso weniger an den äußeren angebrachten Leistungserwartungen messen sollte, sondern an dem, wie setzt sich das Kind zu seiner eigenen Leistung ins Verhältnis und wie betrachtet es das? Und das ist so dieses klassische Beispiel, das ich in der Pädagogik oft erzähle. Ein Kind hat ein Bild erstellt und kommt mit dem Bild zu dir und zeigt dir das Bild. Und noch bevor das Kind mehr sagen konnte, hat der Erwachsene schon gesagt, oh, da hast du aber ein tolles Bild gemalt, das gefällt mir aber richtig gut. Und lässt da schon sozusagen seine interpretative Wahrnehmung über das Bild hereinprasseln. Und dabei wissen wir eigentlich noch gar nicht, was hat das Kind da gebracht und was ist das Anliegen des Kindes mit dem Bild, dass es jetzt zu dir kommt. Und wollte das dir etwas zeigen, wolltest dich etwas fragen, wolltest vielleicht um Hilfe bitten oder
ist es also du meinst halt eine Botschaft
in dem Bild. Ist, also in der Interaktion ist ja schon eine Botschaft, also diese Interaktion dann eben auch abzuwarten oder wollte das Kind dir vielleicht mitteilen, ich bin gerade nicht zufrieden, ich versuche hier schon die ganze Zeit ein Flugzeug zu malen und krieg's nicht hin und würdest du das machen und ne, also dass man wirklich auch erstmal wartet, wie steht derjenige zu dem, was er dir darbietet. Und das finde ich, das ist jetzt ein bisschen weiter Bogen geschlagen, aber vielleicht kannst du mir folgen. Das hat auch was mit der Feedback-Kultur zu tun, die ich zum Beispiel nach Präsentationen habe. Dass wirklich erstmal die Menschen, die präsentiert haben oder die Gruppe, die etwas präsentiert hat, selbst zuerst etwas sagen darf.
Wow, das habe ich so noch nie gemacht. So.
Ja, das ist für mich ganz wichtig. Dass sie einmal als Erste das Wort haben, so, oh, puh, jetzt ist es vorbei, Gott sei Dank, jetzt ne, habe ich es geschafft. Und wie geht es Ihnen denn damit, dass Sie jetzt fertig sind? Reflektieren Sie einmal. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn es so unmittelbar danach ist, aber sagen zu können, was ist mir gut gelungen oder ist meine Worst-Case-Befürchtung wahr geworden oder ist vielleicht eine Best-Case-Befürchtung eingetroffen, oder also Best-Case-Befürchtung, das gibt es nicht, ist vielleicht der beste Fall eingetroffen. Ja. So, dass Sie einfach mal einen Moment haben, das auch für sich zu überlegen und einfach das erste Wort haben. Denn sie haben super. Was von sich gegeben.
Ja, total.
Und geben sich dann im Bewertungskontext preis und wissen ja eigentlich auch nicht, was passiert. Und deswegen haben wir eben auch Feedback-Regeln.
Ja, das ist ja immer ein sehr verletzlicher Moment, wenn es um Beurteilung geht. Das merke ich auch immer wieder, wenn wir mündliche Prüfungen abnehmen, ganz besonders. Da hat sich dann jemand total lange vorbereitet, sich was dabei gedacht. Und dann sollen wir das benoten. Das macht mir auch nicht so viel Spaß. Also, es macht mir Spaß, den Menschen zuzuhören, aber dann eine Note geben zu müssen, geht so. Mhm. Und ich finde das total toll, das so rumzumachen. Also ich glaube, die meisten praktizieren es ja so, dass man dann direkt der Gruppe sagt, oder so mache ich es oft, auch nach Referaten, die es ja auch oft gibt, gebt mal bitte, ich sage jetzt mal keinen Namen, gebt ihr mal ein Feedback. Was hat euch gefallen? Was möchtet ihr mitgeben?
Ja.
Aber so rum, ich finde es echt toll, dass die Person dann auch die Möglichkeit hat, offen zu sagen, damit war ich jetzt selber nicht zufrieden, dann nimmt man ja dem Ganzen auch diese Verletzlichkeit, da geht man, glaube ich, auf eine gute Art damit um, vielleicht.
Ja, und die Person hat eben auch die Möglichkeit, also selber das zu sagen, was kritikwürdig ist, und dann muss es niemand anders aus dem Auditorium sagen.
Ja, das ist super. Ne?
Und da nimmt man so ein
bisschen die Spitze. Das nehme ich mir
jetzt mit. Ja, schön. Ja. Also das... ich glaube, das ist auch schön zu sehen, wie diejenigen selbst dann auch schon drauf kommen oder wie sie dann auch Sachen sagen, wie während des Vortragens habe ich gemerkt, wie und aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, wie ich dies oder das dann besonders gut rüberbringen konnte, von dem ich dachte, dass ich es vorher nicht so konnte oder sowas. Also ja, und am Schluss ist es dann ja auch nochmal so, man hat ja oft, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, da sagen dann lauter Leute was und du musst aushalten, dass sie was sagen und was sie sagen und du hast aber vielleicht den Wunsch dazu, dich zu rechtfertigen. Und das ist ja beim Feedback
ganz
auch nicht
oft
erwünscht. Du nimmst ja das Feedback entgegen
und
sollst dann in der Zeit nichts sagen. Und man nimmt so ein bisschen diesen Druck, wenn man Feedback entgegennimmt, wenn diejenigen vorher die Möglichkeit haben, das selber zu sagen.
Total.
Dann kommt die Runde des Feedback entgegennehmens. Und ganz am Schluss können diejenigen selber auch nochmal sagen, vielen Dank für euer Feedback, das nehme ich mir mit.
Ja.
Das nehme ich mir fürs nächste Mal mit. Und dann hast du auch irgendwie so einen Lernschritt nochmal gesichert, dass sie sagen, das nehme ich mir mit. Es macht dann auch allen, finde ich, viel mehr Spaß. Und dann entsteht auch so eine Atmosphäre des Vertrauens. Und man hat dadurch, glaube ich, auch eine Möglichkeit, wirklich besonders auch Menschen, die sehr sensibel sind, die auch vielleicht Angst vor Bewertung haben, durch so exemplarische Abläufe, die sie dann auch im Laufe der Zeit mitbekommen, auch immer weniger oder immer mehr die Möglichkeit zu geben, weniger Angst zu haben. Und das ist auch schön, jetzt so am Ende von nach 3 Jahren merke ich auch, wie besonders ruhige, stille Menschen sich auch öfter zu Wort melden und damit
sich auch mehr und mehr öffnen. Und
sich mehr zeigen auch. Und, ja. Das freut mich sehr.
Ja.
Ich hatte heute auch wieder Wortmeldungen, wo ich dann dachte, ach Mensch, guck mal. Schön.
Also du bereitest den Raum, dass sie sich trauen, vielleicht wirklich Dinge auszusprechen, die ihnen durch den Kopf gehen, wahrscheinlich durch solche Verfahren. Und also ich finde ja, das macht den Unterricht auch viel spannender, also wenn man so arbeitet.
Man muss es sich am Anfang aber auch erarbeiten. Ne? Also ich habe die meisten Ausbildungsklassen ja 3 Jahre und in der Unterstufe, da gibt es dann schon ganz klare Regeln. Also da stelle ich dann auch ganz klar dar.
Mit den 16-Jährigen meinst du jetzt? Nee, oder
auch mit den Fachschülern. Da gibt es schon erstmal so eine Zeit in der Unterstufe, wo sie schon auch erstmal lernen, wie ich mir vorstelle, dass ein Feedback stattfindet. Und da gibt es dann auch manchmal wirklich so Wortanleitungen. Was sage ich denn? Wie gebe ich jemandem Feedback?
Ah, Scaffolding heißt das im Englischunterricht.
Ja, das ist auch eine, ja, genau.
Ein Gerüst geben.
Ein Gerüst geben, das ist auch so ein didaktisches Prinzip, was Hattie auch mal benannt hat. Ne? Also Scaffolding, Feedbackkultur, in Beziehung sein, solche Sachen.
Ja, und ich finde interessant, dass wir das üben müssen, weil das sagt ja auch was über unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben aus, dass wir das eigentlich oft gar nicht praktizieren und dass wir das bewusst einüben können in Schulen, damit Menschen überhaupt Worte dafür haben.
Ja, das kann man, wenn man ganz am Anfang die Chance hat, das zu üben und wenn einem auch vergönnt ist, dass man mit derselben Lerngruppe wirklich mehrere Jahre zusammen ist, damit man eben das Erarbeitete dann auch, man kann dann ernten, was man gesät hat.
Ne?
Aber das ist nicht selbstverständlich und unsere Zeit ist ja auch unfassbar schnelllebig und so komprimiert, auch an Schule gerade immer.
Mit den ganzen Inhalten, die es zu vermitteln gilt.
Ja, Inhalte, ja. Schulalltag, es ist wirklich eine sehr, sehr hohe Dichte, die wir alle auch nicht nur an Informationen verarbeiten müssen, sondern auch an Interaktionsprozessen immer wieder verarbeiten müssen. Und
wie gehst du da bewusst mit um? Also gibst du auch so Oasen der Entschleunigung und der Ruhe? Also das wäre ja auch so eine Maßnahme, für die wir uns entscheiden können, wenn wir das so wahrnehmen.
Ja, es gibt ja dieses Lehrerkoma. Hast du davon mal gehört? Das ist ja so diese Idee vom Lehrerkoma, die kommt daher, dass man bei Lehrkräften den Cortisolspiegel gemessen hat. Und bei normalen Menschen steigt der Cortisolspiegel ja morgens ganz normal physiologisch an. Dann trinkst du deinen deinen Kaffee, dann geht er noch höher und dann bist du so auf Arbeitstemperatur und oder auf, ne, hast du deinen Arbeitscocktail, die optimale Mischung. Und bei Lehrern schnellt dieses Ding unfassbar stark in die Höhe, dieser Cortisolspiegel, und dann...
Sobald sie vor einer Gruppe stehen?
Nee, sobald sie das Schulgebäude betreten,
oh, sogar schon. Okay.
Und dann, wenn sie das Schulgebäude wieder verlassen, fällt der drastisch ab. Und dann, daher kommt so dieses typische Mittagsschläfchen. Der Lehrer geht nach Hause und ist erstmal so erschöpft, dass er sich erstmal hinlegen muss und in so ein kleines Koma fällt, so ein kleines Mittagsschläfchen macht. Also sehr viele machen das. Und bin ich an der Berufsschule, da habe ich nicht immer mittags die Möglichkeit, frei zu haben, und bin auch oft bis nachmittags in der Schule. Aber ich kenne so diesen Moment, wenn du aus der Schule rauskommst, und manchmal fahre ich mit dem Auto, nicht immer fahre ich Fahrrad, und dann setze ich mich in mein Auto und schlage die Autotür zu, und dann ist da diese Stille, diese unfassbare Stille, und du wusstest den ganzen Tag gar nicht mehr, wie sich Stille anhört. Und du hast dann in diesem Auto so eine Art Konklav.
Ja, ja. Einen geschützten Raum für dich.
Wo du einfach denkst, wow. Und dann fahre ich auch still nach Hause. Also ich mache dann auch kein Radio an oder irgendetwas. Und nutze dann die Gelegenheit. Und ich habe auch eine ganz lustige Marotte. Wenn ich in bestimmten Gebäudeabschnitten bin, da gibt es einen Fahrstuhl. Und ich fahre unfassbar gerne Fahrstuhl. Also es ist nicht so, dass ich nicht viel Treppen laufe. Ich laufe auch in der Schule viel Treppen. Aber ich habe tatsächlich auch ein Faible für den Fahrstuhl. Und wenn ich an dem Tag, wo ich in dem Gebäudeabschnitt bin, wo der Fahrstuhl ist, dann liebe ich es, Fahrstuhl zu fahren. Also ich mag das, da reinzusteigen, alleine. Mhm. Und dann macht es so, schließt es sich so um dich rum. Und dann fährst du mit diesem Aufzug, fahre ich dann ganz nach oben, von ganz unten nach ganz oben. Und das mache ich dann. Das finde ich dann immer ganz lustig. Freue ich mich immer. Also es ist so ein kleiner Moment. Ne?
Ich habe mich gerade auch an meine Zeit als Englischlehrerin erinnert. Und wenn die Kinder oder Jugendlichen dann mal sowas geschrieben haben oder was gelesen haben und Ruhe herrschte, dann habe ich manchmal auch gesagt, oh, isn't it wonderful? It's so silent. Und die Kinder und Jugendlichen, ja, haben mir immer so einen Vogel gezeigt. Die spinnt doch.
Ja, aber ich glaube, man kann Stille dann neu schätzen. Ne? Also es ist ja gar nicht mal so, dass, ich bin jetzt an keiner Schule, wo viele Kinder kreischen, oder es hört sich nicht an wie im Hallenbad am Nachmittag, im Freibad, in den Sommerferien, überhaupt nicht. Aber es sind einfach viele Menschen, es ist eine hohe Dichte an Bewegung und an Geräuschen und an Sinneseindrücken, die da zu verarbeiten sind. Und ja, ich bin auch dann nachmittags kaputt, und idealerweise fahre ich Rad, so wie heute, die Sonne scheint, und dann bin ich auch schon 15 Minuten geradelt, bis ich zu Hause bin, und bin dann auch schon mal ein bisschen entspannter, trinke meinen Kaffee. Und ja, wenn du jetzt erwartest, dass ich sage, ich mache Yoga und ich tue
dies und jenes. Nee, ich meinte, ist die Frage eher, also auch in Bezug auf Unterricht, ob du das manchmal mitbedenkst, also dass es eine hohe Dichte ist und dass du da Phasen ermöglicht, wo man runterkommen kann. Aber im Endeffekt, jetzt kommen wir an Anfang des Gesprächs, ich habe auf die Uhr geguckt, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Im Endeffekt machst du schon am Anfang einer Stunde, wenn du auf die aktuelle Bedürfnislage im Raum eingehst. Und dann kannst du ja damit umgehen, und deswegen wird es dann wahrscheinlich passieren, wenn sie sagen, wir sind erschlagen von zu viel Input.
Entweder so rum, oder ich merke, jetzt muss hier mal ein bisschen auf die Motivationstube gedrückt werden, und dann muss ich wiederum Kräfte in mir generieren, die sie dann dahin bringen, sodass sie gut arbeitsfähig sind. Ja, geht in beide Richtungen. Ne?
Vielleicht als Abschlussfrage nochmal, weil wir lange leider nicht mehr Zeit haben. Was sind so für dich die offensichtlichsten Wirkungen von partizipativer Zusammenarbeit? Kannst du das abschließend nochmal zusammenfassen, was du oft dann beobachtest? Und was dann auch erklärt, warum du so arbeitest?
Das ist dieses wundervolle, altmodische Wort Mündigkeit.
Ja.
Also Mündigkeit ist ja etwas, was mit Eigenverantwortung zu tun hat und mit Verantwortungsübernahme zu tun hat. Und wenn Menschen wirklich gerne freiwillig ihren Talenten gemäß in die Verantwortung gehen, finde ich das super, weil dann jeder an dem Ort, wo er ist, diese Aufgabe erfüllt, die er hat, und wahrnimmt und umsetzt, und ich mich eigentlich auch darauf verlassen kann, oder nicht eigentlich, ich darauf vertrauen kann, dass diese Person das schon irgendwie richtig zur Anwendung bringt. Und ich finde es auch schön zu sehen, wie die Menschen wachsen, sich weiterentwickeln und am Ende dann auch stolz sind auf das, was sie geschafft haben im Verlauf ihrer Entwicklung. Und da sind wir wieder bei diesem, sie messen sich an sich selbst, also an ihrer eigenen Entwicklung. Wo war ich, als ich hier vor 3 Jahren anfing? Mhm. Und was ist mit mir passiert in diesen 3 Jahren? Und ich habe mich ein Stück weit auf den Weg gemacht und ich war ein Stück weit Wegbegleitung. Ne? Und ich habe nicht gesagt, du musst das und das tun, damit du das und das wirst, sondern diejenigen hatten die Möglichkeit, in diesem Lernraum zu erfahren, was kann ich gut und wohin möchte ich mich weiterentwickeln.
Und das macht sie zu mündigen Menschen.
Ja, und auch selbstbestimmt. Und das finde ich ist dann der Dank der Partizipation. Also das, was Freude macht, warum man sagt, das mache ich weiter, das mache ich wieder so.
Ja, und ich glaube, das ist das, was glücklich macht, also wenn es gelingt, wenn man das schafft.
Ja.
Danke, Anne.
Danke, Daniela, war toll, mit dir zu sprechen.
Das war die 85. Folge von Mehr als Töne. Was ihr eben am Ende gehört habt, war ein Flugzeug, das über die Altstadtinsel flog. Vielen Dank, liebe Anne, dass du in dieser Podcast-Folge so offen aus deinem Berufsalltag erzählt hast. Anne und ich freuen uns über Reaktionen und Rückmeldungen zu dieser Folge bei Spotify oder auf dem Blog mehralstöne.podigy.io. Wie gewohnt erscheint die nächste Folge in etwa einem Monat und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir, wie immer, viel Spaß beim Musik machen, hören und unterrichten.